Guten Abend, liebe Geschwister. Das Lied hat mich gerade bewegt. Weiß auch nicht, irgendwie herrlich, das Evangelium, das da verkündigt wird. Jesus, unser König, unser Priester, unser Prophet, darum geht's. Das betrachten wir in der Bibelstunde vom Buch Haggai, soll heute auch wieder sein. Wir stehen zum Gebet auf, wir wollen beten und dann wollen wir beginnen. Ich möchte euch einladen, mitzubeten. Ganz besonders möchte ich beten für diese Zeit, bitten um deinen Segen, Jesus, dass wir dich erkennen, mehr und mehr in deiner Herrlichkeit als König, Priester und Prophet, was es bedeutet, dass du das alles für uns geworden bist, dass du das für uns bist und auch sein wirst. Offenbare dich und durch dein Wort, öffne uns die Augen, damit wir die Herrlichkeit deiner Herrschaft, die Herrlichkeit deiner Regierung, die Herrlichkeit deines Reiches sehen, mit Augen, die nicht von dieser Welt sind, mit Augen des inneren Herzens, mit geistlichen Augen, geistliche Dinge zu sehen, um geistliche Dinge zu verstehen. So bitte ich dich, Herr, lege du aus und das, was von dir ist, das, was dich groß macht, das, was wirklich wahr ist und deinem Wort, deinem Geist entspricht, bestätige es in den Herzen und mach es groß. Lass es zu Freude werden, lass es zu brennen, Feuer im Herzen werden, lass es zum Glauben werden. Schenke dieses Wunder, ich bitte dich darum. Amen. Ich habe einen Lieblingsprediger, ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, aber viele seiner Bücher gelesen und lernt von ihm. Das ist Dr. Madeleine Jones. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon immer wieder erwähnt. Ist ein sehr einflussreicher Theologe und Prediger gewesen. Sein Doktortitel hat er nicht vom Theologiestudium, sondern weil er ein Arzt war. Ein begnadeter Arzt, hat eine vielversprechende Karriere vor sich gehabt. Sein Lehrer hatte die Queen behandelt am Königshof. Und der war sehr, sehr davon überzeugt, dass er irgendwann mal der Nachfolger sein wird und dann mal diesen Dienst übernimmt und somit auch die Queen dann behandelt. Also in diesen Fußstapfen, also in diesen Kategorien hat er gelebt. Und irgendwann mal hat er diesen Beruf aufgegeben, weil er frustriert war. Er sagt, Menschen kommen zu mir, die krank sind. Ich kann sie für eine Zeit lang ihnen helfen, dann gehen sie, aber sie bleiben krank. Ich kann ihnen körperlich helfen, aber seelisch kann ich nicht helfen. Die gehen verloren, die werden sterben. Das hat ihnen im Herzen diese Last. Und so hat er seine vielversprechende Karriere aufgegeben und hat sich dem Studium der Bibel gewidmet und eine Pastoralstelle angetreten in einer Kleingemeinde und hat gepredigt und Menschen an der Seele geholfen und nicht am Körper. Und das ist und hat einen umfangreichen und großen Dienst getan. Er hat unmittelbar die miterlebt, die unter Spurgeon saßen, so das ist die Zeit also ein großartiger Mann und für mich ein großes Vorbild. Und als ich so gelesen habe über seine Art zu predigen und über die Lehre, wie er lehrt, ist mir etwas aufgefallen, oder der hat geschrieben, als junger Kerl ist er mit seinem Pastor oder mit seinem ersten Pastor, er war das erste Pastoraldienst, der zweite Pastor durfte immer überall mitgehen und die Dienste erledigen und irgendwann mal, als der ältere Herr gegangen ist, kam er dann an die Stelle. So hat man das früher herangeführt. Und so in der ersten Zeit durfte er viel sitzen. Und dann sagte der ältere Pastor, heute darfst du predigen, heute im Abendgottesdienst. Da war er natürlich sehr aufgeregt und hat sich Bombe vorbereitet. Also hat sich viel Zeit genommen und hat gepredigt. Von seiner ganzen Seele hat er gepredigt. Und auf dem Nachhauseweg fuhren sie zusammen in dem Auto und dann wollten natürlich wissen, was sagt der ältere Herr, wie war die Predigt? Und er sagt, das war gut, aber das war zu viel. Du hast denen ganz schön viel zugemutet. So, pass auf, wie ich morgen predige. So, und am nächsten Tag haben wieder gepredigt und er saß da und dann erzählte. Und dann sagte er, er hat nicht viel gesagt, aber viel das Gleiche. nicht viel Neues. Also da hat nicht ganz viel großartige Wahrheit in eine Predigt gepackt, sondern hat in einer Predigt eine Wahrheit, aber aus vielen verschiedenen Perspektiven immer wieder gesagt. Sagt, das ist wie bei den Kühen, du darfst ihnen nicht zu viel Heu geben. So, die müssen das erstmal und verdauen. Und das ist so ein Prinzip. Nicht viel sagen, aber viel das Gleiche. Das ist auch meine Überzeugung und das ist auch mein Anliegen. Und ich, manchmal denke ich, also in letzter Zeit dachte ich, vielleicht langweile ich euch schon damit, dass ich viel das Gleiche sage, weil ich, letztendlich habe ich nichts Neues, eigentlich habe ich nichts Neues mehr zu sagen. Ich predige euch Christus und es gibt nichts Neues mehr. Und zwar als König, Priester und Prophet. Ich predige Christus als den Auferstandenen, als den Sohn Gottes, der sein Haus baut, der sein Reich baut. Und von daher ist alles gesagt. Und meine Aufgabe ist, das Gleiche neu zu sagen oder viel zu sagen und immer wieder etwas Heu hinzulegen, dass man wieder dran kaut und wieder gestärkt wird. Von daher wollen wir heute genau das Gleiche wieder tun. Wir reden über Jesus Christus und sein Reich, ihn als König, als der Nachfolger Zerubabels. Gott hat ihm versprochen, diesem Nachfolger, dass an dem Tag, an dem Grundsteinlegung gelegt wird, das Reich begonnen wird, dass es gebaut wird und die Feinde dann unter seine Füße gebracht werden. Das ist das Versprechen, das in Hagai Kapitel 2 in den letzten 4 Versen uns beschrieben wird. Diesen Text haben wir jetzt oft gelesen, machen wir noch einmal. Damit wir immer wissen, woher starten wir eigentlich. Und wir lesen viel in verschiedenen Stellen, von Alten ins Neue Testament, dass wir einfach wissen, in welchem Text wir von welchem Text wir das behandeln. Ich lese ab Vers 20, Kapitel 2. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Hagai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, den Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nation vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen, die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist die Verheißung an den Nachkommen Zerubabels aus der Linie Davids, dass an dem Tag, an dem die Grundsteinlegung gelegt werden soll, vom Hagai in der Prophetie von uns in der Vergangenheit, Gott anfangen wird, die Feinde unter die Füße Zerubabels zu stellen. Wir wissen mittlerweile, wer der Nachfolger Zerubabels und wem die Verheißung gilt. Das ist eben Jesus, dem König. Und so haben wir uns das angeschaut aus dem Alten Testament, die ganzen Verheißungen des Reiches und des Königs. Und das eben diese Verheißung, er wird herrschen inmitten seiner Feinde. Und das ist etwas, was wir behalten müssen. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, aus dieser Perspektive müssen wir das jetzt suchen, entdecken und verstehen. Die Verheißung ist folgende. Der Nachfolger, also der Davidit, der König, wird herrschen, aber inmitten seiner Feinde, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gebracht hat. Das ist die Herrschaft. Das ist das Reich. Das gucken wir uns an. Also das ist die Wahrheit. Ich bin mittlerweile sicher, die ist angekommen und ich bin mir ziemlich sicher, von den meisten von euch geglaubt. Und das gilt es zu vertiefen, das gilt es zu belegen. Mir geht es so, ich lese jetzt seit knapp 2 Jahren Hagai. Jede Woche, also fast jeden Tag. Ja? So, ich muss mich vorbereiten, seit 2 Jahren. Und in dem Zusammenhang lese ich alle anderen Bibelstellen, um das zu erklären, und Stellen, die ich weiß nicht, wie viele Jahre schon lese, und jedes Mal, wenn ich eine Stelle wieder sehe, dann freue ich mich wieder darüber. Also mir, ich weiß nicht, wie oft ich die Stellen schon gelesen habe, aber die denke, wow, stimmt, das ist ja gewaltig, da freue ich mich darüber. Und ich hoffe, dass es, nicht, dass das Wort Gottes Wort für euch nicht langweilig wird, sondern dass einfach das nochmal großartig belegt. So, vom Alten Testament die Verheißungen über das Reich, ins Neue Testament in die Erfüllung des Reiches. Und wir waren in den Evangelien und da wurde das Reich gegründet. Jesus kam und durch die Macht der Weise und die Bestätigung, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nachdem Jesus den Sieg errungen hat, das Reich angetreten hat, sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat Und das haben wir in der Apostelgeschichte gesehen. Petrus begründet das und sagt, das ist, was ihr seht und hört. Jesus hat sich hingesetzt und beginnt jetzt zu herrschen. Sendet er seine Jünger aus und sagt, baut das Reich. Das Reich ist nicht nur für die Juden allein, ist auch für die Juden zuerst, aber auch für die Heiden. Und das Reich wird jetzt gebaut, aber es beschränkt nicht, ist nicht national und ist nicht geografisch. Es wird gebaut werden bis ans Ende der Erde, bis ans Ende der Zeitalter. Und jetzt, und die Aufgabe der Apostel ist, Zeuge von diesem Reich zu sein. Und nicht nur die Aufgabe der Apostel, sondern die Aufgabe deiner und meiner auch, Zeuge davon zu sein. Von was? Von was sollen wir Zeuge sein? Vom Reich. Von was bedeutet das? Von was geben wir dann Zeugnis? Von der Herrschaft Jesu. Von der Herrschaft Gottes in und durch Jesus Christus, wenn wir das präzisieren wollen. Versteht ihr? Das ist, wovon wir Zeugen sein sollen. Und das haben die Apostel wahrgenommen. Ich habe euch versucht, das zu zeigen. Die Apostel haben das getan. Und nicht nur die Apostel haben das getan, sondern auch die Nächsten, die Nachfolger haben das getan. Und wir haben die Apostelgeschichte letztes Mal abgeschlossen in dem Sinne, dass wir gesehen haben, was Apostel Paulus noch in seiner Mietwohnung permanent gelehrt hat. Er lehrte das Reich. Jesus Christus und sein Reich, das ist das, was er gelehrt hat. Und zwar von der Schrift. Er ist hin und hat quer hin und her die Buchrollen ausgerollt und dann gesagt, jetzt schaut mal, was verheißen wurde und schaut mal, was geschehen ist. Und das ist, was sich erfüllt. Also er predigte das Reich, er predigte die Herrschaft Jesu. Das ist das Zeugnis. Und das ist nichts anderes, was wir heute bezeugen. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum habe ich ihn gewählt und darum bete ich ihn an. Und darum bewegt das mein Herz. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben. Das bezeugt das. So herrlich. Heute möchte ich von den Briefen weitergehen. So, das Alte Testament, das Reich ist verheißen. Im Neuen Testament, das Reich beginnt sich zu erfüllen. Es ist gegründet, Evangelien, Jesus gründet das Reich. Die Apostelgeschichte, das Reich wird ausgebreitet. Es wird verkündigt und ausgebreitet. Und in der Apostelgeschichte, über den Briefen hinaus, das Reich wird verkündigt und ausgebreitet und bezeugt. Und in der Offenbarung wird das Reich vollendet. So, kommen wir von der Verheißung zur Gründung, wir gehen dann über die Verkündigung und wir kommen zur Vollendung des Reiches. Und das möchte ich euch mit euch jetzt heute noch ein bisschen anschauen. Und wiederum, wir gucken Bibelstellen, die wir vielleicht schon gut kennen, aber aus dieser Perspektive hoffe ich, dass vielleicht zwei, drei neue Sichtweisen oder Aspekte oder Ermutigungen wir darin finden und vielleicht ein paar Bibelstellen, die uns so gar nicht im Fokus waren. Aber ich bin mir sicher, ihr seid gute Bibelkenner. Ich möchte mit euch jetzt in den Römerbrief gehen. Also wir haben aufgehört so, Paulus ist in Rom, predigt das Reich Gottes und jetzt, wenn wir lernen wollen, wie predigt er das Reich Gottes? Wie predigt er das Evangelium? Dann ist das Einfachste, wir gehen in seine Briefe, gerade die Briefe an Römer, ist das Naheliegendste und dann lesen wir nach und dann sehen wir. Römerbrief, Kapitel 1. Schaut mal, wie Paulus den Römerbrief beginnt. Einen der gewaltigsten Briefen, die er geschrieben hat. Zu verdanken haben wir den Römerbrief dem Umstand, dass Paulus die Gemeinde nicht gegründet hat und dort noch nie war. Aus diesem Grund hat er das sehr ausführlich geschrieben, um sich vorzustellen und sein Kommen vorzubereiten. Hätte sie gegründet und gekannt, hätten wir nicht so eine ausführliche Entfaltung des Evangeliums. Aber er hat sein Evangelium vorgestellt und sich vorgestellt und somit haben wir so einen herrlichen Brief vor Augen. Aber schaut mal, wie er beginnt. Kapitel 1, Vers 1, Römerbrief. Paulus, Knecht Christi, Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Wessen Evangelium ist das? Gottes. Es ist Gottes Evangelium. Gottes gute Nachricht an dich und mich. Wer hat es ausgedacht? Wer hat es erfunden? Gott. Gott ist der Urheber des Evangeliums. Gewaltig, richtig? So, dieser Gott, schaut mal, der hat dieses Evangelium beschlossen, das er durch seinen Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Wann hat er es verkündigt? Wann hat er es verheißen? vorher verheißen. Und wo? Im Alten Testament, in den Schriften. Nochmal, das Evangelium oder das Alte Testament ist das Evangelium. Das Evangelium ist das Alte Testament. Denn bevor es angefangen hat, sich zu erfüllen, hat es Gott vorher verheißen. Darum spreche ich vom Alten Testament als Verheißung, Neuen Testament als Erfüllung. Ist gewaltig, oder? Das komplette Alte Testament ist Evangelium. Ich möchte dich einfach nochmal herausfordern und dich bitten und fragen. Zuerst fragen, dann bitten. Liest du das Alte Testament als Evangelium? Und wenn nicht, dann bitte ich dich, lies es als Evangelium. Suche darin die gute Nachricht und du wirst Christus finden. Und dann wirst du es wieder lieb gewinnen. Und dann wird es nicht mehr ein Buch von Gesetz sein oder wird es ein Buch der Geschichte irgendeines Volkes, das mit mir keinen Bezug, zu mir keinen Bezug hat. Das ist das Evangelium. Und jetzt schaut mal, was ist die gute Nachricht? Was hat Gott denn vorher verheißen? Dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften verheißen hat, über seinen Sohn. Ah, die gute Nachricht hat was mit Jesus zu tun, mit seinem Sohn. Der aus der Nachkommenschaft Davids, dem Fleisch nachgekommen ist. Warum erwähnt er das? Warum ist das so wichtig? Wer ist David? Der Spross Davids. Das heißt, hier geht es um die Königslinie. Okay? Also Paulus sagt, das Evangelium, die gute Nachricht, hat was mit Jesus zu tun. Und dieser Jesus ist der König. Er ist nämlich der Davidit. Er ist der Nachkomme Davids, dem Fleisch nach. Über seinen Sohn, ja? Und dann heißt es Vers 4, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, im Geist der Heiligkeit nach, aufgrund von Totenauferstehung. Als Sohn Gottes, als König aus der Linie Davids, aber als Sohn Gottes, als der König der Könige, Herrn aller Herren, eingesetzt und berufen, auf seinen Thron gesetzt und gesalbt und dem Macht gegeben. Wann? Aufgrund von Totenauferstehung. Jesus ist auferstanden, setzt sich zu Rechten Gottes und so wurde bestätigt, er ist der König, er ist der Regierende. So beginnt Paulus das Evangelium. Das Evangelium beginnt oder mit der Verheißung Gottes und beginnt sich zu erfüllen, wann? Bei der Auferstehung Jesu Christi. Ab dann hat Gott gesagt, das ist der König der Könige. Ihn habe ich gesalbt, ihn habe ich eingesetzt, ihm habe ich alle Macht gegeben, ich habe alle Herrschaft ihm gegeben. So beginnt Paulus das Evangelium und alles andere baut darauf auf. Letztendlich, was Paulus sagt, ist Folgendes. Liebe Römer, und das sind ganz viele Juden gewesen, ganz viele Hebräer. Ich werde jetzt euch gleich von dem König der Könige reden, von der guten Nachricht. Und wisst ihr was? Das, was ich euch sage, ist nichts Neues. Das ist schon sehr, sehr alt. Ich sage euch nichts Neues, weil Paulus immer wieder vorgeworfen wurde, er bringt eine neue Lehre. Oder er bringt alle durcheinander. Er legt das Gesetz falsch aus, er legt die Propheten falsch aus, er legt Mose falsch aus und er sagt, ich erzähle euch nichts Neues. Was ich euch erzähle, ist schon eigentlich bekannt. So, das ist, so beginnt Paulus und dann entfaltet das. Geht nicht mit dem Korintherbrief. Wir gehen in den nächsten Brief. 1. Korinther Kapitel 15. Ist es okay, wenn wir so ein paar Sprünge durch die Briefe machen? Ja? Wir sind auf der Spur, wie sich die von der Erfüllung zur Verheißung. Und jetzt im Römerbrief haben wir gesehen, die Erfüllung und beginnt bei der Auferstehung. Verheißung, Altes Testament, mit der Auferstehung Jesu, sagt Paulus, beginnt sich das Ganze zu erfüllen. Im Korintherbrief schreibt er über die Auferstehung. Korinther 15. Die ganze Frage. Und ich lese ab Vers 20. 1. Korinther 15, ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. So, wir wissen, gell? Okay, er ist aus den Toten auferweckt, warum? Um zu herrschen, um zu regieren, um als Sohn Gottes eingesetzt zu werden. Der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch den einen Menschen der Tod kam, so auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Tod. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Das heißt, es gibt eine gewisse Rangfolge. Und jetzt wird uns die Rangfolge bestimmt. Und jetzt ist wichtig. Der Erstling ist Christus. Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferweckt worden ist. Sodann die in Christus, Christus gehören, bei seiner Ankunft. Okay? Jesus als Erster und dann kommen wer? Wir. Wir, wenn du und ich Christus angehören, dann werden wir auch auferstehen. Und wann wird das sein? Bei seiner Ankunft. Meine Tochter hat vor 2 Tagen gesagt, Papa, würde doch Jesus heute kommen? Oder jetzt? Oder morgen? Weißt du, da müsste ich nicht sterben. Du hast recht. Das ist ein guter Wunsch. Ich glaube, das ist der Wunsch aller Christen. Aber wir wissen nicht, wem das vergönnt sein wird, nicht zu sterben und bei der Ankunft Christi lebendig zu sein. Dumm ist natürlich, wenn uns nachts passiert, dann schlafen wir, das kriegen wir gar nicht mit. Das ist in einem Nu, das ist in einem Augenblick. Bringt uns auch nichts. Okay, also, jetzt kommt es aber. Also bei seiner Ankunft. Zuerst Jesus auferstanden. Und wenn er wiederkommt bei seiner Ankunft, wir auch. Und jetzt schaut mal, und dann das Ende. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt was danach? Das Ende. Ist das eine gute Nachricht? Für mich ist das eine sehr gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Dann das Ende. Jetzt gibt es zwar Kandidaten. Das hat das jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Sagen wir Geschwister, Brüder und Schwestern im Herrn, die davon überzeugt sind, dass wenn Jesus kommt, er ein 1000-jähriges Reich aufrichten wird. So, die ist ja bekannt und weit verbreitet. Und die argumentieren folgendermaßen, nur dass ihr es versteht. Die sagen, zuerst Jesus Christus, dann die Auferstehung, dann wir. Und dann sagen die, dann das Ende. Und die sagen, ja, wer sagt das zwischen Jesus Christus und wir ist ja ein langer Zeitraum. Wer sagt das dann, wenn nach uns und bis zum Ende, ob dazwischen nicht auch ein langer Zeitraum ist von 1000 Jahren? Die Argumentation, versteht ihr, wie man denkt? Man sagt, man schiebt zwischen Ankunft Jesu und dann dem, was folgt, nämlich sein Reich, dann die Zeit dazwischen. Aber ich möchte euch zeigen, dass das nicht passt. Vorne und hinten nicht passt. Warum? Jesus sagt, wenn er wiederkommt, dann gibt es die Auferstehung. Und dann heißt das, und dann das Ende. Und jetzt wird das Ende beschrieben. Jetzt müssen wir uns dieses Ende anschauen. Was passiert am Ende? Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Was ist das Ende? Wenn Jesus kommt, dann ist Ende. Aber was ist das Ende? Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wer gibt wem das Reich? Gott, der Vater Jesus oder Jesus dem Vater? Wann hat Gott dem Vater das Reich gegeben? Hat er das mal gegeben? Traut euch. Ja, wann hat Gott dem Vater Jesus das Reich gegeben? Bei der Auferstehung. Als er sich gesetzt hat, hat er ihm doch alle Macht gegeben. Das heißt, er hat ihm das Reich gegeben. Aber was hier beschrieben ist, was? Nicht Gott gibt dem Jesus das Reich, sondern Jesus gibt Gott das Reich wieder zurück. Ja, warum das denn? Will er es nicht haben? Nein, er hat nämlich all das getan und vollbracht, wozu Gott ihn beauftragt hat. Und jetzt schauen wir, was das bedeutet. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Gott gibt dem Sohn das Reich und sagt, bitte herrsche, bringe alles unter deine Füße. Und das tut Jesus, beginnend mit der Auferstehung. Und er wird herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gebracht hat. Und wenn er alle seine Feinde unter die Füße gebracht hat, dann gibt es den Papa zurück und sagt, Papa, geschafft. Hab alles unter die Herrschaft gebracht. Wer gehört alles zu diesen Feinden? Ich wollte, das ist eigentlich der Letzte, gell? Den habe ich gewünscht, du sagst als Letztes. Aber damit sind wir am Ende. Ja, nicht von der Bibelstunde, aber von der Kette. Lasst uns mal ein bisschen zurückgehen. Feinde, welche gibt es? Welche Feinde? Es gibt sichtbare und unsichtbare Feinde. Es gibt eine sichtbare Welt und eine unsichtbare Welt. Und es gibt sichtbare Feinde. Was sind die sichtbaren Feinde? Die Ungläubigen, die Menschen. Die herrschenden Gewalten, die Jesus Christus und sein Reich lästern, die sich nicht unterordnen, die nicht nach den Prinzipien des Reiches leben, die an ihn nicht glauben, die sich nicht unter seine Füße stellen, sondern ihr eigenes Leben leben und ihr eigene Reiche lieben und sie fördern und so weiter. Das sind Menschen, Ungläubige. Dahinter, die unsichtbare Welt, ist wer? Der Teufel mit all seinen Dämonen. So, das sind die sichtbare und die unsichtbare Welt. Auch da, und diese unsichtbare Welt steht hinter dieser sichtbaren Welt und beherrscht sie und manipuliert sie und führt sie. So, Menschen, unsichtbare Welt, Teufel mit den Dämonen. Und dann kommt die nächste Kategorie, der nächste Feind. Das ist der Hades, das ist das Totenreich, der Tod und der Hades und der Tod. Der schlimmste und der letzte Feind ist der Tod. Schaut mal Kapitel 15, Vers 54. Wenn aber das Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, so wann wird der Mensch die Unvergänglichkeit anziehen? Wann wird er die Sterblichkeit ablegen? Nur von der Logik her, wann wird das zeitlich sein? Was sagt die Schrift? Was haben wir vorhin gelesen? Wenn Jesus wiederkommt, gell? Also wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir verwandelt, richtig? Dann werden wir entrückt und bekommen neuen Leib, richtig? Könnt ihr mir so weit folgen? Ich würde so gern, das machen wir das nächste Mal, zeichnen mal wieder ein bisschen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wann wird das passieren? Wenn, nämlich sagt die Bibel, sagt Paulus Folgendes, wann wird das sein? Wann wird das Sterbliche weggetan und das Unsterbliche angezogen werden? Dann, wenn das Wort erfüllt werden und das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist der Tod im Sieg? Wo ist dein Tod, dein Stachel? Seht ihr das? So, wann wird das sein? Wenn der letzte Feind weg ist. Und der letzte Feind geht dann weg, wenn Jesus wiederkommt und der Tod weg ist. Und jetzt nur eine logische Frage. Jesus kommt, wir werden entrückt, wir werden neuen Leibe bekommen. Ja, warum? Ja, weil der Tod nicht mehr da ist. Ja, und was ist dann da? Aber wie kann denn sein, dass in 1000 Jahren, was ist, stirbt dann niemand in den 1000 Jahren? Die leben und am Ende sterben dann doch noch alle, oder? Ja, aber wie kann denn da am Ende dann noch sterben und der Tod da sein, wenn der Tod vorher schon verschlungen ist? Versteht ihr, was ich meine? Das passt ja nicht. Denn wenn Jesus kommt, dann ist Sensegelände, dann ist Ende. Und dann ist der letzte Feind, der Tod, vernichtet. Das Extremste, der größte Feind ist weg. Vorbei. Besiegt. Ja. Du stellst die Frage, die Thessalonicher so bewegt hat. Wir waren ganz schön durcheinander gekommen. Aber Folgendes, die sagen, Mensch, die Armen, die alle gestorben sind, die können nicht das Coole erleben, was wir erlebt haben, also erleben können, weil die haben alle gelebt. Wir können ja das alles miterleben, wenn Jesus jetzt heute kommt. Oh, die Armen, die sind ja alle gestorben. Und darum schreibt Paulus im Thessalonicher Brief genau diese Frage und sagt, Freunde, lasst euch nicht durcheinander bringen, denn wisst ihr was, ihr werdet ihnen in keinesfalls zuvorkommen. Und sie euch nicht und ihr ihnen nicht. Warum? Weil wenn Jesus kommt, wird er sie mitbringen. Denn sie sind wo jetzt? Wo sind alle Gläubigen, die gestorben sind? Die schlafen in irgendeinem seligen 1000-jährigen Schlaf. Mittlerweile 2000-jährigen Schlaf. Nein. Heute wirst du mit mir wo sein? Im Paradies, bei mir. Im Himmel. Die sind bei Christus. Was haben sie aber noch nicht? Was hätten sie noch gerne? Ja, die haben die Leiber noch nicht. Weil die Leiber gibt es nur dann, wenn der Tod verschlungen ist. Und wenn die Auferstehung kommt. Also warten sie darauf. Und das ist Offenbarung Kapitel 6, wo die sagen, Herr, wie lange noch, wie lange noch? Und sagt, noch eine kurze Zeit. Es müssen noch einige sterben. Wartet noch. Und dann wird er kommen. Und dann passiert das Geheimnis. Jesus kommt und bringt all die verstorbenen Gläubigen mit sich. Und ihm in einem Augenblick, wenn die ihre Leiber bekommen, weil die werden auferstehen, werden unsere verwandelt werden. Das ist in einem Augenblick, das heißt zur gleichen Zeit, in einem Zack. Und das ist schon lang gewesen. Sie kommen nicht zu kurz. Im Gegenteil, sie warten. Oh, wann kriegen wir endlich? Wann kriegen wir es endlich? Ihr sagt bald, bald, bald. Es ist bald. Okay? Also, die Herrschaft ist also, die wird aufgerichtet und Jesus regiert jetzt über die sichtbare Welt, unsichtbare Welt und er bringt jetzt alles unter seine Füße und der Höhepunkt, das Ende, auf das all die Herrschaft hinzielt, das, was er dann dem Vater geben wird, das Fertige ist, sagt, wenn er alles beseitigt hat, auch der Tod nicht mehr sein wird und sagt, Papa, fertig, ich herrsche jetzt über alles, ausgenommen, über wen? Über dich, Vater. Dann, du bist Gott in allem. Gehen wir nochmal zurück, Kapitel 15, Vers 24. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Seht ihr das? Er wird Vater übergeben, wenn er alles, und was bedeutet alles? Wirklich alles. Wirklich alles. Es gibt nichts, was noch übrig bleibt. Es gibt nicht nochmal den Aufstand. Es gibt nicht nochmal einen Feind. Es gibt nicht nochmal einen Abfall. Es gibt nicht nochmal Tod. Denn dann ist vorbei. Denn das ist vorher schon alles passiert. Denn er hat alles, bis er alles weggetan hat. Und jetzt schaut mal Vers 25. Das ist, was wir im Alten Testament überall gelesen haben. Und jetzt sagt Paulus, schaut mal, das ist jetzt Erfüllung. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Seht ihr das? Er muss herrschen, bis. Nicht er wird herrschen danach, sondern er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße getan hat. Und jetzt, als letzter Feind, wird der Tod weggetan. Das ist der letzte Feind. Darauf leben wir hin. Darauf leben wir hin. Also was lehrt die Schrift, was lehrt Paulus? Jesus kam durch die Auferstehung, hat er seine Herrschaft angetreten, er ist der Sohn Davids und er herrscht jetzt, bis er all die Feinde unter seine Füße bringt. Das Gleiche wird Folgendes ausgedrückt in, darf ich kurz einen Exkurs machen? Also im Exkurs. Ich gebe euch noch 1, 2, 3 Stellen kurz, um etwas nochmal deutlich zu machen. Geht mal mit mir nochmal, wir bleiben Kapitel 15, das ist was Wunderbares, ab Vers 51. Wann wird das Ganze geschehen? Wann beginnt oder wann ist das Ende? Schaut mal auf Vers 51. Wann ist diese Auferstehung? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, das heißt sterben, körperlich. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. In einem Nu, das heißt, das ist ein Milli von Sekunde. Das ist so schnell. Wir werden alle verwandelt werden. Und jetzt schaut mal. Wann wird das sein? Bei der letzten Posaune. Wenn die letzte Posaune geblasen wird, dann werden wir verwandelt werden. Dann geschieht die Auferstehung. Seht ihr das in der Schrift? Steht es da? Ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn der letzte Posaune wird, dann gibt es die Auferstehung. Jesus bestätigt das. Geht mal mit mir, eine Hand bleibt noch mal hier, in Matthäus Evangelium, Kapitel 24. Merkt euch diese letzte Posaune, die ist wichtig. Kapitel 24, die Endzeitrede Jesu. Kapitel 24, ab Vers 27 heißt Folgendes. Denn wie der Blitz auffährt von Osten, das kennen wir mittlerweile gut, gell, Blitze. Und Donner, die waren jetzt bei uns ganz nah. Und da denkt man, oh, was war das jetzt? Hab nichts mitbekommen. Irgendwie ein Geheimnis. Unsichtbar, unhörbar. Wenn ein Blitz da war, dann hat es gesehen, man hat es gehört. Und wenn man es nicht gehört hat, dann hat man es gesehen. Wenn man es nicht gesehen hat, man es gehört. Und dann sagt Jesus, so wie ein Blitz aushört vom Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Das haben wir schon mal gesehen. Es wird also sichtbar, es wird hörbar, absolut klar sein. Vers 28. Wo das Aas ist, werden sich die Adler versammeln. Was bedeutet das? So, da wo Kadaver liegt, da sieht, woran wissen wir, dass ein Kadaver liegt? Man muss nur gucken, da drehen die Adler ihre, die Geier ihre Runden. Das heißt, wenn du die Zeichen siehst, die Geier drehen ihre Runden, dann weißt du, da liegt ein Kadaver. Das heißt, Jesus, was Jesus sagt, er gibt zwei Beispiele. Blitz und die Geier. Er sagt, es ist sichtbar, es wird absolut klar und sichtbar sein. Ja, wann wird das sichtbar sein, wenn er kommt? Nicht heimlich, sichtbar. Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond den Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Okay? Was wird uns beschrieben? Die Erde wird die Erde wird zerstört, richtig? Himmel rollt sich zusammen wie ein Buch. Also wenn die Erde zerstört wird, dann ist sie bald nicht mehr da, gell? Wenn das, was hier beschrieben, die Zerstörung der ersten Schöpfung ist. Und dann schaut man, wann ist diese Zerstörung, wann ist die Ankunft? Jesus sagt, ich werde kommen, wann? Wenn diese Erde zerstört wird. Aber er sollte doch noch 1000 Jahre auf ihr regieren. Aber wenn sie vorher zerstört wird, auf welche Erde soll er regieren? Aber Jesus sagt, wenn Blitz, wenn Donner, dann Zerstörung der Erde, dann komme ich. Und dann ist die erste Schöpfung vorbei. Und jetzt Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis der Tage wird die Sonne verfinstert. Ah, das habe ich gelesen, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stimmen des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken. Also sichtbar kommend wiederum. Das ist das Kommen Jesus, das Zweite, oder? Und wann wird das sein? Wenn das Ende da ist, dann das Ende. Danach gibt es nicht mehr. Und jetzt weiter. Wann ist das Ende? Also kommen in Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit und er wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von vier Winden der Erde her. Wisst ihr, was bedeutet? Jesus kommt, absolut sichtbar, absolut klar, um die Herrschaft, um das Reich fertigzustellen. Diese Erde wird zerstört. Und dann, was geschieht? Es wird die letzte Posaune geblasen. Und was löst diese Posaune aus? Wir werden entrückt und verwandelt werden. Denn wir werden nicht auf dieser Erde sein, wenn das hier Ganze zusammenbricht. Davor werden wir übrigens bewahrt, nicht von dem Angriffen des Teufels, nicht von der Bedrängnis. Von der Zerstörung dieser Welt. So, Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dann ist das Ende, weil die Erde wird vergehen. Und dann ist die letzte Posaune und dann ist die Auferstehung. Danach, was gibt es danach? Welche Erde gibt es dann noch? Neu. Genau, die neuen. Neu. Neuer Himmel, neue Erde. Darf ich noch mal fragen, ist das eine gute Nachricht? Ich finde das ein Evangelium. Und darum warte ich auf das Kommen Jesu und sage, Maranatha, Herr, komm bald. Damit neu wird. Ich neu und die Schöpfung neu. Ist das gut? Ist es kompliziert? Jesus kam auf diese Welt, um die Erlösung zu schaffen. Er kommt nochmal auf diese Welt, um dich und mich zu holen und diese Welt zu vernichten und uns einen neuen Himmel, neue Erde zu geben. Ist es kompliziert? Bitte? Wie viele Posaunen? Sieben. Genau sieben Posaunen. Und die letzte Posaune ist welche dann? Die siebte. Schlagt mit mir auf. Offenbarung. Bevor wir Offenbarung schlagen, Thessalonicher. Lass uns kurz noch Thessalonicher. 1. Thessalonicher 4. Klassiker. Klassiker. Unter den Freunden der Endzeit-Hobbyisten ist das ein gern gelesener, ein studierter Text. Thessalonicher. Wieso verblättere ich mich die ganze Zeit? 1. Thessalonicher 4. Das ist Ella, der Text von dieser Freunde, lasst euch da nicht durcheinander bringen, es wird schon gut werden, keiner kommt dem anderen zuvor. Und dann erklärt er das und jetzt sagt er, ab Vers 13 lese ich. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen. Das finde ich richtig gut, gell? Wir wollen nicht, dass ihr unwissend darüber seid. Darf ich euch etwas Interessantes sagen? Paulus schreibt es an Thessalonicher. Wisst ihr, als Paulus den ersten Thessalonicher Brief schreibt, wisst ihr, wie lange er vorher in der Gemeinde Thessalonich war und sie gelehrt hat? 3 Wochen. 3 Wochen. Er hat die Gemeinde gegründet, 3 Wochen musste schnell gehen. Daraufhin schreibt er schnell noch den Brief, um die daran zu erinnern, bleibt in dem, was ich euch beigebracht habe. Wisst ihr, was er schon innerhalb der ersten 3 Wochen beigebracht hat? Was die letzten Dinge anbetrifft. Nun, so kann man nicht anfangen, da spaltet die Gemeinde, ist ganz kompliziert und all das. Das sind Basics gewesen. Nach 3 Wochen sagt er, ich habe doch euch all das gesagt, bitte lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen. Habe ich das noch nicht auch schon beigebracht? 3 Wochen. Wie gab der Mensch? Was ich damit sagen will, das sind grundlegende, fundamentale Dinge. Da müssen wir absolut Klarheit haben. Darum sagt er, wir wollen nicht, dass ihr Unkenntnis darüber habt. Das ist wichtig, dass wir wissen, wie es sein wird, wenn Jesus kommt. Darauf leben wir doch, oder? Leben wir auf die Ankunft Jesu Christi. Freunde, das ist unsere Hoffnung, darauf leben wir. Wenn wir das nicht haben, dann frage ich mich, ob der Geist Gottes in uns wohnt. Denn er sehnt sich. Der Geist, der in uns wohnt, der will nach Hause. Also wenn du nicht nach Hause willst, dann frage ich mich, welchen Geist du in dir hast. Wenn er hier lieber leben will, dann ist es nicht der Geist im Himmel, vom Himmel. Dann ist es der Geist von dieser Welt. Und dieser Geist will zu Jesus. So, und Paulus sagt also nicht Unkenntnis darüber. Also, dann sagt er, aber die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die anderen, ja, die haben keine Hoffnung und die sind betrübt. Ihr müsst nicht betrübt sein, ihr könnt fröhlich sein, weil ihr etwas wisst und auf euch etwas wartet, was Wunderbares ist. Was denn? Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen, also die gestorben sind, durch Jesus mit ihm bringen. Seht ihr? Jesus wird die Verstorbenen mit ihm bringen. Sie kommen mit. Woher wird sie mitbringen? Ja, aus dem Himmel, richtig? Ja, aber heißt das, die werden doch auferstehen? Was wird auferstehen? Der Körper. Denn der Geist ist wo? Im Himmel. Was, liebe Geschwister, was glaubt ihr, als Jesus gestorben ist? Was ist gestorben? Jesus? Der Körper. Wo war der Geist? In der Hölle. 3 Tage. Hat er gepredigt. Vater, ich übergebe dir meinen Geist. Und der Vater ist in der Hölle? Er ist im Himmel. Wem gibt Jesus seinen Geist? Dem Vater. Aber was war tot? Was ist nach 3 Tagen auferstanden? Der Leib. Denn du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe, dass der Körper nicht verwesung. Das ist, was das verspricht. Nicht, dass du wirst mich nicht in der Hölle lassen. Jesus war nie in der Hölle. Denn wer kommt in die Hölle? Der Teufel. Abgesehen davon sind all die jetzt gestorben sind, wo? Jetzt. Im Hades und noch nicht in der Hölle. Im Totenreich. Habe ich sogar ausführlich mal hier gemacht. Also, gestern beim Glaubensgrund, am Montag hatten wir darüber ausführlich gesprochen. Vielleicht rede ich jetzt deswegen so ausführlich darüber. Das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. So viel gesagt, das sagt diese Stelle definitiv nicht. Definitiv nicht. Was sie sagt, das nach Hagei kommen ja Petrusbriefe. So, sei guten Mutes und da kommen wir hin. Also, jetzt lesen wir weiter, Vers 15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, das heißt, Jesus selbst hat das gelehrt. Wir, dass wir den Lebendigen, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, also Jesus bei seiner Kommt, den Entschlafen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird bei einem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Versteht ihr? So, wann wird das Ganze passieren? Wenn der letzte Engel der Trötel macht. Wenn der letzte Engel posaunt hat. Dann wird die Auferstehung stattfinden. Jetzt Offenbarung Kapitel 14. Nee, 10. Nicht ganz so weit blättern, 10. Ich spare euch erstmal ein paar Kapitel. Offenbarung Kapitel 10. Ich lese ab Vers 7. Oh, ich mag diesen Abschnitt. Der ist so herrlich. Der fasst alles zusammen und verheiratet. Oh, das ist ein toller Abschnitt. Vers 7. Ich muss einen Satz vorher schon lesen. Es wird, Vers 5 müssen wir lesen, damit der ganze Satz mitgenommen wird. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, unter die Erde und das, was auf ihr ist, unter das Meer und das, was in ihm ist, das heißt der Schöpfergott, richtig? Und jetzt schaut mal, er schwört bei ihm. Und was schwört er? Bei dem Schöpfergott, der alles erdacht, alles geplant und alles gemacht hat. Der Ursprung des Evangeliums. Schaut mal, was er schwört. Es wird keine Frist mehr sein. Lass uns kurz mal, was bedeutet, es wird keine Frist mehr sein? Wie können wir es anders übersetzen? Jawohl. Eine Frist ist eine Zeit. Das heißt, er redet jetzt, es wird irgendwann mal keine Zeit mehr sein. Keine Frist mehr. Wann ist das? Schaut mal. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Geht es klarer? Ich finde, klarer geht's nicht. Deutlicher geht's nicht als das, was hier geschrieben ist. Der Engel schwört bei dem Schöpfergott und sagt, wenn der letzte Engel posaunt hat, der siebte Engel, wenn er posaunt hat, dann gibt es danach was nicht mehr? Keine Zeit mehr. Es ist fertig. Dann gibt es keinen Zeitabschnitt danach mehr. Und was ist dann, wenn er posaunen wird? Wir haben mitbekommen, wenn er posaunen wird, was wird dann geschehen? Himmel und Erde gehen zerstören und die Auferstehung der Gläubigen. Und was gibt es danach nicht mehr? Ja, aber da muss man doch mindestens 1000 Jahre herrschen. Das ist doch eine lange Zeit. Das ist doch eine lange Frist, oder? Aber was sagt der Engel? Wem glaubt ihr? Glaubt ihr dem Engel? Ja, Engel, ob ihr dem Engel glaubt. Glaubt ihr der Schrift? Könnt ihr das in dieser Schrift, was ich gerade gelesen habe, seht ihr das auch? Steht das bei euch auch? In eurer Bibel? In Elberfelde, Luther, Schlacht, steht es auch. Glaubt ihr der Schrift? Okay. Da steht nämlich, dass wenn der posaunt hat und die Auferstehung stattgefunden hat, danach es keine Zeit mehr geben wird. Gibt keine Zeit. Warum? Weil dann ist das Geheimnis Gottes vollendet. Und jetzt bitte, gib mir die Antwort. Was ist das Geheimnis Gottes? Jetzt, oh, voll gut, alles gut. Aber jetzt wollen wir ein bisschen nach dem Höheren noch streben. Was ist das Geheimnis Gottes? Ihr kennt die Antwort alle. Jesus Christus, der Sohn Gottes, als der König, Priester und Prophet, der Ratschluss Gottes in seinem Sohn, alles zu eins zu machen, was im Himmel und was auf der Erde ist. Das ist das Geheimnis Gottes, das Gott die Vorzeiten noch nie offenbart hat. Das war verborgen, aber jetzt offenbart ist das Geheimnis Gottes. Jesus Christus, Christus in uns und wir in ihm. Jesus ist das Geheimnis Gottes. Und darum, wenn das kein Geheimnis wäre, hätten die Römer ihn übrigens nicht gekreuzigt und die Juden ihn nicht verraten. Es ist ein Geheimnis. Jesus ist das Geheimnis. Und dann heißt es, wenn also der Engel posaunen wird, danach gibt es nichts mehr, weil es fertig ist. Es ist vollendet. Und dieses Geheimnis wird offenbar werden. Denn was ist dieses Geheimnis? Was Gott seinen eigenen Knechten und Propheten als gute Botschaft vorher verkündigt hat. Was ist die gute Botschaft? Das Evangelium. Also wenn der Engel posaunt hat, wird das Evangelium fertig sein. Vollendet. Der Plan Gottes von der guten Nachricht wird erfüllt sein. Danach fertig. Fertig. Soll ich es noch einmal sagen? Fertig. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Für mich ist es so eine gute Nachricht. Vor allem, ich liebe das. Das Geheimnis Gottes, das er den Propheten vorher verheißen hat. Was hat Paulus gesagt? Ich bin ein Apostel Jesu Christi von dem Evangelium Gottes, das Gott vorher durch den Propheten in den Schriften verheißen hat. Das ist, was hier steht, schwarz auf weiß. Und jetzt guckt mal Kapitel 11, Vers 15. Als ich den Text gelesen habe und zum ersten Mal ihn gesehen habe, also gelesen habe ich ihn schon früher sehr oft. Ich war auch so ein Offenbarungshobbyist. Ich habe ihn sehr oft gelesen. Aber als ich ihn zum ersten Mal so gelesen habe, dass ich das Evangelium darin gefunden habe, dann wollte ich nämlich eins wissen. Wisst ihr was? Ja, wann bläst der siebte Engel? Und ich habe gesucht. Und ich muss nicht weit suchen. Ich bis Kapitel 11 gelesen und dann lese ich fast 15 und dann bläst dieser Engel. Schaut mal, was da steht. Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen. Und jetzt schaut mal, wenn der siebte Engel posaunt, was sagen die Stimmen im Himmel? Das Reich der Welt ist unserem Herrn und seinem Christus geworden. Fertig. Vollendet. Das Reich ist fertig. Wann wird das nochmal sein? Wenn Jesus kommt. Wann wird das sein? Wenn der Engel posaunen wird. Wisst ihr, dieses Ereignis könnt ihr nicht übersehen. Dieses Ereignis könnt ihr nicht überhören. Dieses Ereignis könnt ihr nicht verschlafen. Denn das wird gewaltig. Und glückselig all die, die bei diesem Ereignis entrückt werden, dabei sind. Und das sind all die, die dieser guten Nachricht glauben, die dem Evangelium glauben, die das Geheimnis erkannt haben, die Christus erkannt haben, die geglaubt haben und glauben, er ist der Sieger über Sünde und Tod und Teufel und darum gilt es mir nicht, die Sünde, der Tod und der Teufel. Weil ich auf der Seite des Siegers bin, auf der Seite Jesu. Ist das gut, ist das gut. 1. Korinther, also 15, lehrt, wenn Jesus kommt, ist das Reich fertig. Fertig. Ich habe noch kostbare 5 Minuten. Geht mit mir ins Epheserbrief. Jetzt komme ich zu meiner Zweitlieblingsstelle, die das in herrlichster Weise deutlich macht. Epheserbrief. Kapitel 1, Epheser, Kapitel 1, ab Vers 15 möchte ich lesen. Nein, ich lese ein bisschen vor, das kennt ihr schon, gell? Tut mir leid, ich bin ein bisschen nervig euch mit diesem, ich sage einen Vers, dann rutsche ich zurück, aber Lasst uns ab Vers 6 lesen. Zum Preis seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, das heißt in Jesus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Von was? Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Okay? Wir wurden gerettet aus Gnade. Wie? Weil er uns ein Geheimnis offenbart hat, weil er uns das Geheimnis hat wissen lassen. Und jetzt schaut mal, was ist dieses Geheimnis? Dass er sich vorgenommen hat, in ihm, das heißt in Jesus, für die Verwaltung, das heißt für die Regierung, für die Herrschaft, für die Haushaltung, bei der Erfüllung der Zeiten. Wann ist die Erfüllung der Zeiten? Wenn Jesus wiederkommt. Bei der Erfüllung der Zeit, das heißt, wenn Jesus wiederkommt, alles zusammenzufassen in dem Christus, was in dem Himmel und was auf der Erde ist. Was Paulus sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles vereint werden, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und Jesus wird dann die Herrschaft über alles haben, denn er regiert jetzt im Himmel. Der Teufel ist da nicht mehr, da gibt es keinen Feind mehr. Aber wo ist er jetzt? Auf der Erde. Und dann ist das auch vorbei. Und dann ist es alles zusammenfasst, was im Himmel und was der Erde. Und dann erfüllt sich das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. So wie jetzt schon im Himmel die Herrschaft ist, so wie jetzt schon im Himmel der Friede ist, weil die jubeln schon, weil der hinausgeworfen ist, der Verkläger, er ist hinausgeworfen auf die Erde. Oh, ihr Erde, ihr armen Muckesäckele da. Aber freut euch im Himmel, freut euch im Himmel. Und dann sagt Jesus, betet so, dass das Gleiche, was jetzt schon im Himmel ist, dass das Gleiche dann auch auf der Erde wird. Und es wird. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, Verheißung. Und das ist das Geheimnis. Und uns hat Gott es offenbart. Das ist unsere Rettung, weil wir das glauben. Ist das einfach? Kann man das logisch verstehen? Ist es etwas, was man argumentativ so... Ja klar, es ist ein Geheimnis Gottes und wenn Gott es nicht offenbart, dann bleibt es verborgen. Was brauchen wir, um damit es offenbar wird? Seinen Geist. Und jetzt schaut mal, was Paulus betet, Vers 15. Deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von seiner Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meiner Gebeten, dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus hat mitbekommen, sie sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus und jetzt geht er auf die Knie, Tag und Nacht und bittet um eine Sache. Bitte offenbar und zeig ihnen dieses Geheimnis. Zeig ihn, wie groß dieses Geheimnis ist. Zeig ihn diese Herrschaft. Zeig ihn die Herrlichkeit. Zeig ihn die Macht. Zeig ihn das Reich. Bitte, bitte, bitte. Spricht er das zu Ungläubigen? Betet das für Ungläubigen? Für Gläubige. Er betet für Ungläubige, dass Gott ihnen gibt den Geist der Offenbarung. Das heißt nicht, dass ihr erst den Heiligen Geist empfangen, sondern dass der Geist an ihnen diese Offenbarung wirkt. Denn wenn der Heilige Geist in diese Offenbarung nicht wirkt, werden sie sie nicht erkennen. Gläubige. Dafür müssen wir beten. Es ist kein Automatismus. Es ist nicht so bekehrt, bing, so ein Chip kriegen wir in den Kopf. Alles Wissen wird überspielt. Transfer rüber und wir haben alle Erkenntnis und alles Wissen und verstehen alle Dinge. Wisst ihr, dass der Vater erbeten werden will? Der Punkt ist, wir wollen ihn gar nicht beten. Und ich meine nicht mal, weil wir zu faul sind zum Beten dafür. Weil wir diese Wahrheiten gar nicht wissen wollen. Weil wir sie nicht mögen. Wir wollen gar nicht, dass er uns diese Dinge offenbart. Denn sie sind fremd. Falsch. Irrlehrer. Paulus fleht an und sagt, bitte, bitte. Zeig ihnen. Und jetzt schaut mal, was er ihn, um welche Erkenntnis er bittet. Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung. Oh, öffne ihnen die Augen des Herzens, damit sie diese Hoffnung, was ihre Berufung ist, wozu sie Gott berufen, dass sie das auch wirklich erkennen.
bitte, zeig's ihnen. Dann geht er weiter. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Zeig ihnen ihr Erbe. Was ist unser Erbe? Das Reich. Bitte, zeig ihnen das Reich. Sie sollen sehen. Sie sollen sehen. Und was der Reichtum der Herrlichkeit seines, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke, zeig ihm bitte deine Kraft. Weil sie sehen nur ihre. Sie sehen nur die Welt. Die sehen nur hier und sie sehen nicht das. Sie sehen nur Schwachheit. Bitte zeig ihnen deine Kraft, deine Macht, deine Stärke. Zeig doch deine Herrschaft. Bitte, bitte. Das ist das Gebet. Tag und Nacht fleht Paulus für die Gemeinden. Nicht, dass sie ihre Schlüssel wiederfinden. Nicht, dass ihr Kreuz wieder besser geht. Nicht, dass sie eine Arbeitsstelle finden. Nicht, dass sie in der Familie wieder gut geht. Nicht, dass sie das Haus kriegen oder sonst irgendwas. Das ist nicht sein Gebet. Findet ihr in keiner Stelle. Glaubt mir, er hat viel gebetet. Sein Gebet ist, zeig ihnen das Reich. Wenn sie nämlich das Reich sehen, dann werden sie auch ihre Schlüssel wiederfinden. Dann werden sie merken, das ist nicht so wichtig. Dann werden sie auch merken, das Kreuz ist auch nicht so wichtig. Und das Haus ist auch nicht so wichtig. Denn es ist ein Erbe, auf sie wartet, das größer ist als das alles. Eine Hoffnung, die größer ist als das alles. Ein Leib, der größer ist als das alles. In diesem Licht vermögen sie zu überwinden, diese Welt. In dieser Erkenntnis vermögen sie, diese Welt zu überwinden. Und jetzt schaut mal, jetzt sagt er, was dieses Reich ist und was diese Kraft ist. Vers 20. Gott hat nämlich sie bewiesen. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, diese Kraft, diese unendliche Herrschaft, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über die Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Gott hat bewiesen seine Macht. Wie? In Jesus Christus. Er hat sie demonstriert. Was ist der Beweis seiner Herrschaft über Sünde, Tod und Teufel? Die Auferstehung Jesu Christi. Und darum hat er sie hingesetzt und ihm die Herrschaft gegeben. Und über was hat er die Herrschaft gegeben? Nur über die himmlische Welt? Oder die Herrschaft in späterem Zeitalter? Im sogenannten tausendjährigen Reich? Nur nebenbei, ich glaube an ein tausendjähriges Reich. Nicht, dass man das mehr... das falsch auslegt. Nur habe ich ein anderes Verständnis davon. Ich rede permanent von diesem Reich. Permanent rede ich davon. Der Punkt ist, schaut mal, er hat ihn hingesetzt und ihm Gewalt gegeben, ihm Herrschaft gegeben. Über was? Über Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und Namen. Gibt es irgendwas, was jetzt dem ausgenommen wäre? Nichts. Und jetzt, in welchem Zeitalter hat er ihm diese Macht gegeben? Nicht nur in diesem, sondern auch in dem? Was ist dieses Zeitalter? Und was ist das zukünftige? Das dieses ist ziemlich einfach, gell? Nämlich jetzt. Und was kommt danach? Das zukünftige Zeitalter. Und danach kommt was? Hä? Danach nichts mehr, weil das ist das zukünftige Zeitalter. Die Herrlichkeit der Ewigkeit. Es gibt nur zwei Zeitalter, liebe Freunde, nur zwei, nicht drei, nicht vier, zwei. Dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Wir leben jetzt in... Nächste Bibelstunde auf der Tafel die zwei Kreise von der Bibel, von der Jugendstunde. Ja, das machen wir. Da brauchen wir absolut klares Verständnis. Das Geheimnis liegt darin, dass diese zwei Zeitalter sich überlappen. Und wir in einer Zeit leben zwischen schon jetzt und noch nicht.
Und darüber sprechen wir die nächste Bibelstunde oder in den kommenden Bibelstunden. Wir müssen noch ein paar Verse vorher durchmachen. Der Punkt ist aber jetzt, Jesus regiert nicht nur in dem Zukünftigen, sondern er regiert auch jetzt. Jetzt. Ich habe schon so oft das gefragt, aber ich glaube mittlerweile, ihr glaubt das. Ich will euch nur die Stellen geben, die das sehr klar lehren, sehr deutlich lehren. Und jetzt mit dieser Hoffnung schließe ich die Bibelstunde mit dem Vers 22. Das ist das so herrlich. Schaut mal, was jetzt steht. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wie oft taucht diese Formulierung jetzt auf? Und wo steht sie nochmal? Wer weiß das noch? Mindestens zwei Psalmen müssen euch einfallen. Psalm 8 und Psalm 110. Richtig, alle richtig. Psalm 110. Und wenn ihr wollt, Psalm 8 und Psalm 2 dazu noch. Habe ich nicht meinen Sohn gesalbt auf Zion. So, der Punkt ist, Psalm 8 und Psalm 110, das ist wortwörtlich. Das ist wortwörtlich. Und alles hat er unter seine Füße getan. Und jetzt, und ihn als Haupt über alles. Und ihn als Haupt über alles. Was heißt über alles? Über alles. Als Haupt über alles, der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in ihm erfüllt. Schaut mal, was das ist. Überlegt mal, was da steht. Jesus Christus als Haupt über alles, nicht über alles Gemeinde. Das wird oft so verstanden. Jesus das Haupt über alles Gemeinde. Das heißt, er ist das Haupt der Gemeinde. Das wissen wir auch. Aber das ist nicht, was Paulus betont. Paulus sagt, dieser Jesus, der das Haupt über alles, wurde der Gemeinde gegeben. Weißt du, dass dein und mein Herr der Herr über alles ist? Das ist, was der Text sagt. Er, der Herrscher über alles, ist dein und mein Haupt, ist dein und mein Herr. Ist das nicht Wahnsinn? Wir sind der Leib von dem, dem alles gegeben ist. Wir sind der Leib dessen, dem alles unter seine Füße gebracht worden ist. Ist das eine gute Nachricht? Das ist das Evangelium. Glaubst du das? Flehe Gott, dass er dir die Augen öffnet. Wie Paulus. Flehe, dass er dir das zeigt. Dass wir wegschauen von dem, was wir sehen und erfahren und fühlen und sehen und glauben, was geistliche Realität ist. Möge Gott Gnade schenken. Möge Gott Gnade schenken. Wir beten, wir stehen. Du bist das Haupt über alles. Und darum preisen wir dich und beten dich an und danken dir, Jesus Christus. Und wir sind dein Leib. Wir sind dein Leib. Wir sind der Leib dessen, der regiert. Ich preise dich dafür. Danke für die Offenbarung dieses Geheimnisses. Danke für die Herzen, die es glauben, die das annehmen. Danke, danke dafür. Lass es, Jesus, lass es uns zu Kraft und zum Glauben und zur Stärkung werden für diese Woche, damit wir da, wo wir stehen, überwinden, diese Welt überwinden. Denn der in uns ist stärker, als der in der Welt ist. Amen. Gott segne euch.